Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir reden heute über die FDP oder genauer gesagt über das, was von der Partei noch übrig ist. Sie reißt gerade konstant die 5%-Hürde. Jetzt will Wolfgang Kubicki die Partei retten. Am Osterwochenende hat er bekannt gegeben, dass er beim Bundesparteitag Ende Mai für den Posten des Parteichefs kandidiert. Aber er hat mindestens einen Gegenspieler, Henning Höhne, FDP-Fraktions- und Landeschef in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Martina Mescher, ich arbeite im Politikteam der Wochentaz und bei mir sind
Pascal Beuke aus dem Parlamentsbüro der Taz,
Stefan Reinecker, auch Parlamentsbüro der Taz, zuständig dort für die SPD,
und Tobias Schulze, auch aus dem Parlamentsbüro der Taz und für die Grünen dort zuständig.
Pascal, wie deutest du denn den Machtkampf in Parteien? Ist das Verzweiflung oder ein Lebenszeichen? Du kennst das ja von der Linkspartei, um die du dich oft kümmerst, auch durchaus, wobei da ja Machtkämpfe zum Beispiel in den letzten Jahren im Fall von Sarah Wagenknecht häufiger vertagt wurden.
Ja, aber bei der FDP ist es mit Sicherheit ein Akt der Verzweiflung. Die Partei versinkt immer weiter im unbedeutenden Verlust der Parlamentszugehörigkeit in Baden-Württemberg. Das war eines ihrer beiden Stammländer. War es einfach nur noch Untergangsstimmung gewesen. Deswegen war es auch klar, dass die Perspektive nicht bei Christian Dürr liegt. Das ist der gegenwärtige Vorsitzende. Das war der Nachfolger von Christian Lindner. War vorher Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag. Eine sehr graue Person. Und deswegen hat dann Henning Höhne aus Nordrhein-Westfalen, der dortige Landes- und Landtagsfraktionsvorsitzende, seinen Hut in den Ring geworfen. Und jetzt der noch bekannteste FDPler, Wolfgang Kubicki.
Stefan, hat dich das überrascht, dass Wolfgang Kubicki jetzt am Start ist? Er hat ja vor einiger Zeit noch gesagt, naja, seine Zeit ist eigentlich vorbei, auch nachdem die FDP aus dem Bundestag geflogen ist. Und jetzt hat er seinen Hut in den Ring geworfen.
Ja, ich meine, er ist ja schon 74 und er hatte schon gesagt, also das ist jetzt die Aufgabe von Jüngeren, die FDP zu retten. Und jetzt insofern überraschend, ja, weil das wusste niemand, vielleicht noch nicht mal Kubicki selber vor ein paar Wochen, dass er das, oder vor ein paar Tagen, dass er das tun würde. Mir scheint es aber andererseits auch ganz folgerichtig zu sein, weil, also Pascal hat ja gerade schon beschrieben, in welch misslicher Lage sich die FDP befindet. Ich würde sagen, wenn man sich die letzten 15, 20 Jahre anguckt, dann ist das, diese missliche Lage, keine ganz ungewöhnliche Situation für die FDP, die immer so ein bisschen was Hysterisches hat. Also die hatte ja bis zu 14% in Bundestagswahlen aus der Opposition heraus. Dann aber, als sie regiert hat, zum Beispiel mit Merkel damals, ist sie dann von diesen 14 ins Außerparlamentarische gefallen bei der nächsten Wahl 2013. Und was Ähnliches ist ja nach 2021 passiert. Ich glaube aber, dass diese Krise der FDP anders ist als diese starken Ausschläge, die die Partei sowieso kennt. Weil dies hier jetzt eine Krise ist, die existenziell ist. Also was im Topf ist, ist, dass die FDP als Partei völlig verschwindet. Und so verstehe ich dann auch die Intervention von Kubicki, der sich da aufgerufen fühlt, als jemand, der durchaus so eine rechtspopulistische Ansprache kann. Die FDP in diesem Feld, nämlich als zwischen Union und AfD, als rechtsliberale Kraft, zu etablieren. Also das ist, glaube ich, der politische Move dahinter. Und ja, das scheint mir eigentlich eine interessante Intervention zu sein.
Tobias, Friedrich Merz hat ja eigentlich die FDP schon so ein bisschen beerdigt nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Da hat er gesagt, die sind von der politischen Bühne verschwunden. Baden-Württemberg, Stammland der FDP. Da haben die Grünen ja sehr reüssiert, als sie Merz geschafft und hat gewonnen. Das war vor ein paar Monaten so auch noch nicht absehbar. Sehen die Grünen da jetzt Chancen, von dieser darbenden FDP eventuell auch noch Stimmen zu fangen?
In Teilen auf jeden Fall, ja. Es gab gerade einen Beitrag von Franziska Brandner, der Parteichefin, zusammen mit Belit Onay, dem Bürgermeister von Hannover, in der FAZ, wo sie geschrieben haben, der neue Liberalismus kann bei uns eine Heimat haben und so weiter. Franziska Brandner hatte das kurz vorher, ich glaube im Weltinterview auch schon mal gesagt, quasi eine Einladung ausgesprochen an FDP-Wähler, kommt doch zu uns. So, ja, also diese Chance sieht man da in Teilen. Es ist aber auch nicht ganz unumstritten. Also die Katalanen habe ich, glaube ich, gerade heute gelesen im Zeitinterview. Die sagt nicht, ich glaube eigentlich nicht, dass da noch viel zu holen ist.
Ja, das liegt, ich glaube, dass der Katalanen da recht hat. Das liegt aber daran, dass die Grünen einfach schon massiv FDP-Klientel eben geholt haben. Ja, also die FDP stand ja nicht nur für einen Marktradikalismus, sondern die stand früher eben auch für Bürgerrechte und verstand sich als Bürgerrechtspartei. Da haben ihr die Grünen schon längst den Rang abgelaufen und auch entsprechend bürgerrechtsliberale Wähler bekommen, noch Mitglieder. Die Partei hat sich ja auch entsprechend dort geöffnet. Was übrig geblieben ist jetzt in der FDP, ist tatsächlich eigentlich tatsächlich nur so ein, ja, ein radikalisiertes Bürgertum, wo ich aber nicht glaube, dass das noch ausreicht, um tatsächlich die FDP wieder zurück in die Parlamente zu bringen. Ich meine, das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt. Der Unterschied ist zu 2013. Damals waren sie noch ziemlich flächendeckend in den Ländern vertreten. Sie sind jetzt noch in 6 Landtagen und davon werden in diesem Jahr noch 2 weitere verschwinden, nämlich Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Dann sind sie gerade noch in 4 Landtagen vertreten. Das heißt, die ganze Basis ist ihnen jetzt auch weggefallen. 2013 war es übrigens ja Lindner und Kubicki, auch damals schon, die FDP wieder gerettet haben. Aber ein Lindner fehlt Kubicki jetzt und er ist eben auch ein paar Jahre älter geworden.
Wie viel Lindner steckt in Kubicki? Also Sie haben ja tatsächlich 2013 zusammen oder in den Jahren nach 2013 haben Sie das ja als Zwei-Mann-Betrieb so ein bisschen wieder aufgebaut. Aber dann war es ja eher so eine Christian-Lindner-Schau die letzten Jahre.
Also wenn man Kubicki mit einem anderen FDP-Politiker vergleichen will, dann kann man das bestimmt mit Lindner machen. Also in dieser wirtschaftsliberalen Ausrichtung. Man kann im politischen Stil fällt einem vielleicht aber eher Möllemann ein, der dieses Populistische auch hatte. Und Kubicki ist also noch unberechenbarer in seinen politischen Äußerungen als Lindner. Möllemann hatte damals, ist schon eine Weile her, man muss es vielleicht erklären, in Nordrhein-Westfalen die FDP-Wahlerfolge beschert, ich glaube mit so einem Autofahrerwahlkampf. Und da ist, glaube ich, Kubicki, der ja immer mal wieder mit so sehr drastischen Äußerungen aufgefallen ist, also hat Robert Habeck mit Putin verglichen und den schlechtesten Wirtschaftsminister aller Zeiten genannt und solche Sachen. Also, und ich glaube, dass das eben, wenn Kubicki FDP-Chef wird, was ja noch nicht sicher ist, dass er die FDP in dieses rechtsliberale, rechtspopulistische Spektrum, dass er die FDP dahin führen will und dieses Segment besetzen will. Und das scheint mir in Anbetracht dessen, was Pascal und Tobi gerade gesagt haben, auch ganz folgerichtig, weil, wie gesagt, diese linksliberalen, bürgerrechtlich orientierten Wähler eben schon zum größten Teil bei anderen Parteien angedockt haben.
Aber ob das für die FDP jetzt wirklich der richtige Weg ist, ich wäre da ein bisschen skeptischer. Also auf der einen Seite, was schon stimmt, was für ihn spricht, für Kubicki, er ist interessant. Und die FDP als Partei, die nicht mehr im Bundestag ist, Pascal, du hast es gesagt, bald kaum in einem Landtag, der Kampf um Aufmerksamkeit ist für die ja enorm schwierig. So, und die meisten Leute, die da noch stehen, die kennt man ja nicht mal. Und Kubicki kennt man und ja, der ist spannend. Also egal, was der macht, wir finden ihn tendenziell furchtbar, andere finden ihn super, aber sich nicht für ihn interessieren, das geht nicht. Also mit ihm werden sie wieder vorkommen. Aber der zweite Punkt, Stefan, was du gesagt hast, diese inhaltliche Orientierung, die Positionierung zwischen CDU und AfD, dass das folgerichtig sei, verstehe ich die richtig? Du meinst, das ist auch erfolgsversprechend? Und das würde ich bezweifeln, weil wie viel Platz soll da sein? Es gibt einen weit rechten Flügel in der CDU, der bis fast in der AfD schon ranreicht. Also man könnte sagen, rechts von der CDU ist nur noch die AfD. Da ist kein Platz mehr dazwischen.
Kann sein, ich bin mir da nicht sicher drüber. Aber wenn es irgendwie einen vakanten Platz gäbe, dann den. Ich möchte hinweisen auf eine der seltenen Situationen, wo mir die FDP eine produktive Rolle gespielt zu haben schien. Das war in der Corona-Krise. Da gab es ja die Bundesregierung tragenden Parteien. Und die Linkspartei hat auch eher so einen vorsichtigen Kurs der Bundesregierung in der Corona-Krise unterstützt. Dann gab es die AfD, die da richtig auf den Gong gehauen hat. Und dann gab es die Lindner-FDP, die so aus diesem bürgerrechtlichen, antietatistischen oder staatskritischen Verständnis eben viele Maßnahmen der Bundesregierung in Frage gestellt hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also das ist jetzt nicht diese Frage, ist da überhaupt Raum, sondern wäre jetzt eher die Frage, ist da sinnvoll, aus staatspolitischer oder demokratietheoretischer Sicht sinnvoll, ist da eine sinnvolle Funktion zu erfüllen, dann glaube ich, dass diese Corona-Krise gezeigt hat, dass so eine Position wie die FDP, die da vertreten hat, in Abgrenzung zur AfD, aber auch in Abgrenzung zu den anderen Parteien, mit so einem sehr individualistischen, staatskritischen Auftritt, durchaus sinnvoll sein kann. Und ich glaube, dass es eben doch Gruppen gibt, gerade für die Zukunft, gerade wenn man sich vorstellt, dass die ökonomische Krise in Deutschland noch nicht zu Ende ist, dass es Gruppen gibt, so ein individualistisches Freiheitsversprechen vermischt mit so einem Populismus, dass das für die durchaus attraktiv sein kann, aber im Verfassungsbogen und eben nicht rechtsextremistisch gebürdet. Ja. Und wenn ich mir anschaue, welche Leute Kubicki jetzt in der FDP um sich scharen will, Linda Teuteberg zum Beispiel, also eher so wirklich prononciert rechtsliberale Leute, dann geht das alles in diese Richtung.
Es geht in diese Richtung, aber ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Vor allen Dingen erinnert mich das an einen anderen Parteiversuch, der gerade dabei ist, Kapital zu scheitern. Das ist natürlich das BSW von Sarah Wagenknecht. Die haben da auch schon so eine Repräsentationslücke damals ausgemacht und haben sich schon auf der Siegesspur gesehen. Und interessanterweise klingt Kubicki mit dem, was er will, mit wirtschaftlicher Vernunft und Ähnliches und gegen ideologischen Firlefanz und gegen das Woke, klingt er schon irgendwie wie Sarah Wagenknecht. Beim BSW hat man nur festgestellt, es funktioniert nicht. Das Einzige, was das Resultat war, dass die AfD noch stärker geworden ist. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil natürlich die rechte Echokammer dadurch größer wird. Also von daher ist es ein gefährlicher Kurs, den der Kubicki macht, wo ich es gleichzeitig noch sehr fraglich finde, ob sie es schaffen, dadurch wieder auf eine Erfolgsspur zu kommen. Was natürlich tatsächlich stimmt, ist, dass Kubicki einen enormen Unterhaltungswert hat. Und er hat dieses Populistische von Möllemann, das war auch sein letzter großer Freund in der FDP, also der letzte Freund, den Möllemann hatte, war Wolfgang Kubicki damals. Und er hat sich viele abgeguckt. Zum Beispiel in dieser Woche hat die Bild-Zeitung eine große Geschichte gemacht, dass Wolfgang Kubicki für viel weniger Geld in Mallorca getankt hat. Und diese Geschichte hat die Bild-Zeitung deswegen gemacht, weil der Kubicki ein Selfie hat gemacht, wie er auf so eine Preistafel in Mallorca zeigt. Und das ist ja viel billiger. Das hat er an die Bild-Zeitung geschickt und gesagt, hier, ihr müsst die Mineralölsteuer nur senken. Und das ist ganz einfach. Die Spanier machen das vor. Also es ist interessant, wie der sich inszenieren kann. Aber führt das schon dazu, dass irgendjemand dann die FDP wählt? Ich glaube nicht.
Aber würdet ihr Kubicki so klar sowas Nationalliberalem zuordnen? Oder ist er einfach... sorgt halt mit, wie nennt er es immer, klare Kante für Aufmerksamkeit und Quartalsirrer. So hat er sich ja auch selber schon mal bezeichnet. Parteidisziplin ist ja jetzt auch nicht so seins. Das ist ja jetzt, was das Populistische betrifft, vielleicht mit Möllemann vergleichbar, aber zum Beispiel jetzt nicht mit so einem Alexander von Stahl.
Das stimmt, aber es gibt natürlich das Problem, woran ja auch Möllemann gescheitert ist. Man muss ja immer weiter drehen. Mal Möllemann, der hat es dann irgendwann, nachdem dann irgendwie Hitler um Plakat zu bringen nicht mehr gereicht hat, dann mit seinen antisemitischen Ausfällen dann weitergemacht. Du musst ja immer extremer werden, um immer mehr quasi Aufmerksamkeit zu generieren. Und in dieser Gefahr ist Kubicki auch. Ich glaube nicht, dass das ideologisches Fundament dann dahinter ist, aber es ist ein gefährlicher Populismus.
Also bei Möllemann gab es ja parteiinternen Widerstand gegen den Kurs. Wie ist denn das jetzt in dieser FDP?
Also Kubicki ist nie der Liebling der Parteitage gewesen. Ne? Also ich glaube, der hat ja beim letzten Parteitag keine 70% bekommen als Stellvertreter, glaube ich. Also weil er eben so auf seinem eigenen Ticket fährt und so. Also sogar für die FDP, sogar in der FDP wirkt er Egoman. Würde aber nochmal anschließend an das, was Pascal gesagt hat, das stimmt. Das ist natürlich die Falle der Aufmerksamkeitsökonomie. Ja, dass du immer schriller werden musst, also die Dosis immer erhöhen musst, ja. Aber eingedenk der Möglichkeiten, die die FDP ansonsten hat, erscheint mir das als eine der noch plausibelsten. Und zwar auch aus folgendem Grund. Ich glaube, jeder hat jetzt verstanden und auch die FDP-Wähler haben begriffen, dass die FDP nicht in der Lage ist zu regieren. Weil sie hat das im Grunde genommen 2009 bis 2013 nur mit Ach und Krach hinbekommen in dieser Regierung mit Merkel, weil sie also nicht in der Lage war, ihre Forderungen, die sie in der Opposition erhoben hatte, nämlich Steuersenkungen, zu verstehen, dass es in der Finanzkrise nicht möglich war. Dann gab es 2017, muss man noch mal kurz dran erinnern, Lindner, der die Jamaika-Verhandlungen in die Luft gejagt hat, weil ihm das irgendwie alles zu links war. Und schließlich die Ampel mit dem D-Day, wo Lindner oder der FDP, obwohl sie ja durchaus Erfolge in dieser Regierung eigentlich hatten und Dinge haben durchsetzen können, derartig unglücklich waren, dass sie die Ampel auch in die Luft gejagt haben. Das heißt, für die FDP ist Regieren sowieso keine Option. Und in diesem Spektrum von Opposition, da scheint mir Kubicki mit seiner Krawallart dann irgendwie noch das attraktivste Angebot zu sein.
Also ich finde die Frage schon hilfreich, wenn nicht dieses Angebot, was denn dann? Also gäbe es irgendeine andere Lücke, in die die FDP rein könnte? Und ich muss zugeben, da fällt mir auch nicht viel ein. Aber vielleicht ja eine Kombination aus gesellschaftspolitisch progressiv, also das, was die Grünen auch sind, was die FDP tendenziell abgelegt hat, jetzt noch weiter ablegen wird, wenn Kubicki wirklich es machen wird. Und gleichzeitig eben doch noch wirtschaftspolitisch liberal, was die Grünen eben nicht sind. Und so eine Kombination, die hat man in der Parteienlandschaft im Moment sonst ja nicht. Wäre die Frage, ob es dafür die Nachfrage gibt, ob die groß genug wäre, aber es wäre zumindest eine Lücke.
Das wäre fast so ein bisschen so eine Rückkehr zu den Freiburger Thesen, also wo der Freiheitsbegriff ja so ein Stück weit ausgeweitet wurde auf gesellschaftliche, soziale Sicherung. Und man war auch plötzlich kapitalismuskritisch. Das sehe ich jetzt bei der derzeitigen FDP allerdings eher nicht. Aber am Freiheitsbegriff arbeiten ja auch die Grünen jetzt massiv.
Ja, aber bevor wir dazu kommen, als Jüngster in der Runde, darf ich kurz nachfragen, Freiburger Thesen. Ich habe es schon mal auf Wikipedia gesehen, aber es war vor meiner Zeit.
Soll ich jetzt so einen Geschichtsexkurs machen? Oder Stefan, möchtest du?
Als Dienstältester, genau.
Als der Älteste kann ich das kurz versuchen aufzuhellen. Also das war 1971, erst FDP in der sozialliberalen Regierung mit Willy Brandt. Das war Flach, war damals der Generalsekretär und der Vordenker. Und das war eben eine Wende der FDP, die eine nationalkonservativ geprägte Partei aus der Koalition mit der CDU und Adenauer hin zu so einem der modernen Bundesrepublik und einem eine Öffnung zum Gedanken des Sozialstaates.
Genau, wobei man wichtig ist, der Generalsekretär, oder damals, glaube ich, hieß noch Bundesgeschäftsführer, der war nicht Flach, sondern der hieß Flach. Nämlich Karl Hermann Flach. Für die Leute, die ihn nicht kennen, ist leider sehr früh gestorben. Früherer Kollege von der Frankfurter Rundschau war das übrigens. Aber der ist schon lange tot und der Sozial- und Linksliberalismus, der in den Freiburger Thesen lebte, ist eben auch schon lange in der FDP gestorben.
Obwohl Gerhard Baum ja immer wieder versucht hat, ihn hochzuhalten. Aber es gibt tatsächlich wenig Protagonisten, die einem jetzt noch einfallen.
Das war ein Solitär, der übrig geblieben ist aus der sozialliberalen Ära. Genauso wie der Burkhard Hirsch, der auch schon tot ist. Die Einzige, die noch lebt, ist Lauthausa Schnarrenberger. Aber sie hat auch schon lange in der FDP nichts mehr zu sagen.
Habt ihr den Eindruck, dass jetzt bei diesen Landtagswahlen im Südwesten auch so eine Erinnerung an diese sozialliberale Koalition und diese Zeit in Westdeutschland abgewählt wurde? Also die SPD hat ja auch schlecht abgeschnitten.
Ja, wobei die in Baden-Württemberg noch nie besonders gute Ergebnisse hatte. Zwar nicht so schlecht.
Also aber jetzt knapp über der 5%-Hürde.
Wobei natürlich Baden-Württemberg ist deswegen interessant, um da mal ganz in die alte Mottenkiste zu greifen. Da hat die FDP sogar mal einen Ministerpräsidenten gestellt. Also der einzige, kann man sagen, reguläre Ministerpräsident. Lass mal diesen komischen Kämmerich da mal in Thüringen mal weg. Reinhold Meyer hieß dieser Mensch und das war eine Allparteienkoalition gegen die CDU. Und die FDP war nicht die stärkste Partei, so stark war sie nicht. Aber das war halt ein so honoriger Politiker, dass man sich vor den 50er Jahren entschieden hat, ihn zum Ministerpräsidenten zu wählen.
Kommen wir jetzt nochmal ins Jetzt zu Henning Höhne, 39, also auch noch relativ jung, der wird sich an die Freiburger Thesen auch nicht wirklich erinnern. Ist das nur ein Machtkampf und vielleicht ein Kampf zwischen Jung und Alt oder ist es auch ein Richtungskampf? Also kann man schon sagen, wofür der so politisch steht und in welche Richtung der die FDP bringen wollen würde? Also ist der ähnlich marktradikal aufgestellt, wie jetzt einige aus dem Lindner Umfeld?
Naja, ich glaube, er versucht so an die klassische Tradition der FDP nicht aus der sozialliberalen Ära, sondern aus der quasi Kohl-Ära wieder anzuknüpfen. Was er als Ziel ausgibt, ist halt die Verbindung von Wirtschaftsliberalen, auch Rechtsliberalen, aber mit Bürgerrechtsliberalen und Sozialliberalen. Also man will Sammlungspartei sein, was die FDP ja nach dem Zweiten Weltkrieg war. Vorher gab es verschiedene liberale Parteien, da hat sich das getrennt. Auch in vielen anderen Ländern ist das ja getrennt. Hier war das eine Errungenschaft des Liberalismus, das zusammengeführt zu haben. Und das will er erhalten, von dem, was noch zu erhalten ist. mir scheint, dass er sehr ambitioniert ist. Er ist sehr, sehr schnell jetzt in der FDP aufgestiegen. Erst zum Landtagsfraktionsvorsitzenden, dann zum Landesvorsitzenden in Nordrhein-Westfalen mit 39 Jahren. Er ist auch nicht chancenlos auf dem Bundesparteitag. Den kennt zwar keiner außerhalb der FDP, aber er führt den größten Landesverband an. Ist jetzt schon genauso wie Kubicki stellvertretender Bundesvorsitzender, mit einem deutlich besseren Ergebnis gewählt worden als Kubicki. Wird unterstützt von Agnes Strack-Zimmermann, der wohl Kubicki bekanntesten FDPlerin und einer der ganz wenigen noch mit Mandat, nämlich im Europaparlament. Also aussichtslos ist das nicht, was er da macht.
Agnes Strack-Zimmermann kann natürlich auch Aufmerksamkeit generieren. Also die kann ja ähnlich klare Kante zeigen wie Kubicki. Ist aber politisch vielleicht eher dann zwischen Grünen und Union einzuordnen, oder?
Wahrscheinlich. In Ukraine fragen auch voll auf grünen Linie, oder?
Ich würde auch sagen, wie Pascal, dass es schon eine Richtungswahlentscheidung ist für die FDP auf dem Parteitag, weil der Höhne eben diesen, wie wird Pascal gesagt hat, so einen klassischen FDP-Kurs eigentlich vertritt und der Kubicki eben, also zum einen anknüpft, aber das ist ja auch eine FDP-Tradition, das Performative. Das hat er ja nicht erfunden, sondern das gibt es seit Westerwelle. Guido Mobil und 18% auf die Schuhsohlen, also diese Verwandlung von Politik in Infotainment, das liegt ja auch schon ein Vierteljahrhundert zurück, fast. Und interessant wird sein, also der Kubicki hat ja Martin Hagen als General, seinen Generalsekretär jetzt vorgeschlagen. Martin Hagen war früher bayerischer FDP-Vorsitzender, ist jetzt Geschäftsführer von R21. R21 ist so ein rechtskonservativer Think Tank, der genau an dieser Schnittstelle sozusagen, also gerade nicht AfD, rechtsliberale, rechtskonservative Leute, so ein bisschen dieses intellektuelle Feld versuchen, die auszumessen. Und da ist ja eine interessante Wahl. Und eine interessante Frage wird jetzt sein, mit welchem Team oder auch welchem Generalsekretär der Höhne jetzt dann in diese Auseinandersetzung Ende Mai beim Parteitag geht. Also wen er da auf seine Seite ziehen kann und ob er vielleicht auch jemand präsentieren kann. Ich glaube, sein Malus ist, dass ihn wenig Leute kennen. Also vielleicht auch jemand mit einem Namen oder mit dem man irgendwie ein Image assoziiert.
Das stimmt. Wobei bei dem, wollte ich noch klein ergänzen zu diesem Martin Hagen, der steht ja eigentlich gar nicht mehr für Liberalismus, sondern für so eine libertäre Linie. In der Welt hat er einen Gastbeitrag geschrieben, die Javier Milei-Option, also anspielend auf den argentinischen Präsidenten, der für dieses disruptive Wirtschaftsmodell steht, alles zu zerstören an Staatlichkeit und natürlich überhaupt nicht für Bürgerrechte, sondern im Gegenteil. In Argentinien sind die Bürgerrechte massiv eingeschränkt worden.
Mehr Milei und Maskwagen hat ja auch schon Christian Lindner im Bundestagswahlkampf als Losung rausgegeben. Wie kann man das denn skizzieren? Die Begriffe gehen ja oft durcheinander. Liberal, libertär. Also es ist relativ klar, dass bei sämtlichen autoritären Regimen der Liberalismus der Gegner ist. Und wie würde man das mit Blick auf die FDP skizzieren? Also wir haben insgesamt, glaube ich, kann man weltweit eine Krise des Liberalismus beobachten, während das rechtslibertäre auch mit Figuren wie Elon Musk oder Peter Thiel, also nicht nur auf parteipolitischer Ebene. Bei den Republikanern in den USA sieht man es aber sehr massiv. Bei den Tories in Großbritannien vielleicht auch ein Stück weit. Woran liegt das, dass der Liberalismus so dermaßen in die Krise geraten ist? Und warum ist dieses Rechtslibertäre gerade so im Hoch? Und wer in der FDP steht für so einen Rechts... Also kann man Kubicki wirklich in so einen rechtslibertären Kurs schon einordnen?
Ich glaube nicht, dass man ihn in diesen Kurs einordnen kann, aber die Verbündeten, die er sich sucht, die kann man dahin einordnen. Und er hat natürlich auch publizistische Unterstützer aus dieser Richtung. Hier in der Welt, Journalist Ulf Poschert ist so ein Beispiel, der das jetzt auch bejubelt. Wobei er schon das Alter ja festgestellt hat für Kubicki und er hat, glaube ich, von einer liberalen Brückentechnologie gesprochen in Bezug auf Kubicki. Nun ja, aber es gibt natürlich Unterstützer für den Kurs, der ist aber... Lassen wir mal Argentinien beiseite, ansonsten ist er ja nur bedingt politisch erfolgreich, indem sie nämlich andere autoritäre Machthaber unterstützen, wie zum Beispiel in den USA Donald Trump.
Das ist eine sehr interessante Frage mit dem Libertären, weil das, was Martina, was du gerade gesagt hast, das ist ja in der Beschreibung vollkommen zutreffend. dass es eine Krise dieser klassischen liberalen Demokratien gibt, aber eben einen Aufschwung dieser rechtsautoritär-libertären. Und da könnte eine Lücke sein. Und ich glaube, der Kubicki, die letzten vier Bücher, die er geschrieben hat, hat er im Westend Verlag veröffentlicht. Das ist ein Verlag, der eigentlich eher so ein bisschen links war und jetzt aber mehr so in Richtung Querdenker-Querfront geht. Und er ist auch Autor in einem Buch, das Julian Reichelt jetzt gerade da herausgegeben hat im Westend Verlag, das gerade auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste steht. Das heißt Links, Deutsch, Deutsch, Links, also so ein anti-linker Sammelband. Und ich würde sagen, der Kubicki, der ist nicht wirklich ein Rechtspopulist oder so eine Art situativer Rechtspopulist. Nicht aus Überzeugung, sondern vielleicht so jeden nach Fall, ja. Und hat aber eben auch keine Scheu, in so einem Buch zu erscheinen, wo Reichelt, der, also News-Chef, eben der Herausgeber ist. Also gibt's gar keine Berührungsängste. Mit den Libertären glaube ich jetzt, also die sind in Deutschland keine wirklich politisch einflussreiche Macht. Der Name Ulf Poschardt ist schon gefallen, der gehört vielleicht dazu. Bei den Politikern fällt einem so Frauke Petri ein, die aber, glaube ich, schon gerade die dritte Partei gegründet hat. Es gibt so diesen klassischen Neoliberalismus, die Libertären vielleicht weniger. Aber für die könnte so eine stark neoliberale, mit so libertären Soundbites arbeitende Kubicki-FDP interessant sein. Und ich fände die Aussicht, dass die bei der FDP landen und nicht gleich zu Alice Weidel bei der AfD durchgereicht werden, eigentlich erfreulich.
Würde aber den gesellschaftlichen Diskurs wahrscheinlich nochmal verschieben, oder?
Das ist absolut richtig. Das war das Argument von Pascal von vorhin und da nicke ich.
Ich glaube, dass die FDP eben auch das große Problem hat, dass es eben diese rechte Flanke durch die AfD einfach dicht gemacht worden ist, dass sie nicht den Weg gehen können wie die FPÖ. Ja, die ja eine ähnliche Geschichte hat, übrigens auch ähnlich viele Nazis in der Gründungsphase in der Partei und dann so ein bisschen so einen sozialliberalen Schwenk gehabt hatten in Österreich mit Kreisky, wo sie an der Regierung beteiligt waren, damaligen Bundeskanzler, und die dann unter Haider nach rechts gegangen sind und dieses ganze Feld besetzt haben. Und dort inzwischen sind die stärkste Partei in Österreich. Und das kann die FDP nicht machen. Das kann sich Kubicki anstellen, wie er will, wenn er das wollte. Das ist eben schon besetzt, dieses Feld, durch die AfD.
Ist richtig, trotzdem nochmal das Argument, vielleicht gibt's auch doch eine Klientel, denen die AfD, die sich ja, wie wir schon mehrfach festgestellt haben, hier im Bundestag, permanent weiter nach rechts begibt, ja, denen das zu unanständig ist. Und diese Transformation, was du gerade angesprochen hast, Pascal, von liberalen Parteien in so rechtspopulistische, da kann man ja auch, die AfD war am Anfang ja auch eine eher rechtsliberale Partei, euroskeptisch. Und es gibt also auch Fidesz zum Beispiel in Ungarn, die hat auch angefangen als eine liberale Partei. Also diese Transformation von liberalen in rechtspopulistische Parteien, das wäre keine neue Erfindung.
Und hat man nicht im Moment den Eindruck, dass die Unionsparteien so einen Kurs eigentlich auch einschlagen? Also sind die nicht vielleicht auch zum Teil die neue FDP?
Also ich finde da interessant, wenn man sich mal bei den Landtagswahlen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz die Wählerwanderungsdaten anschaut. Die muss man immer mit Vorsicht betrachten, weil methodisch, das gibt Schwächen und so weiter, aber man muss ja nehmen, was man kriegt. Und da finde ich schon interessant, dass die FDP am meisten Wähler an die CDU verloren hat. Nicht an die AfD, wie man vielleicht intuitiv denken könnte, sondern wirklich an die CDU. Und klar, weil man diese Zuspitzung hatte in beiden Wahlkämpfen zwischen CDU-Kandidat, SPD-Kandidat, beziehungsweise CDU-Kandidat, Grünen-Kandidaten in Baden-Württemberg. So, das hat natürlich gezogen, aber vielleicht sieht man da auch, dass dieses traditionelle Blockdenken, es gibt den Mitte-Links-Block und den Mitte-Rechts-Block, den schwarz-gelben Block, dass das für viele Wähler schon noch Bestand hat. Und dann von der sterbenden FDP doch der Großteil vielleicht zur Union noch den Weg rübernimmt.
Aber bei den beiden Landtagswahlkämpfen im Südwesten hatte ich jetzt natürlich eine Zuspitzung zwischen den Kandidaten, aber inhaltlich fand ich, war das eigentlich keine Zuspitzung oder Polarisierung. Also ich fand tatsächlich, dass Manuel Hagel und Özdemir jetzt nicht polarisierend politisch aufgetreten sind. Das, und in Rheinland-Pfalz würde ich das ähnlich beobachten. Ich meine, der Punkt ist halt auch, sie müssen miteinander koalieren. Ne?
Ja, aber der Punkt, den Tobias angesprochen hat, ist natürlich sehr, sehr wichtiger, weil das im Grundproblem der FDP ist. Die FDP wurde immer von einem großen Teil ihrer Wähler deswegen gewählt als Funktionspartei. ja, als Partei. So ist sie übrigens auch damals von Adenauer schon gesehen worden, als eine, die die Mehrheiten beschafft für die Christdemokraten.
Aber deswegen, wir sind ja gerade, haben wir festgestellt, regierungsfähig sind sie eigentlich nicht mehr, oder?
Ja, und das ist aber genau das Problem. Deswegen wechseln dann die Wähler dann zur CDU. Die sind 2013 herausgefallen, da gab es eine große Koalition und dann gab es halt viele Wechselwähler zwischen Christdemokraten und FDP, die gesagt haben, jetzt wählen wir die FDP, wählen die stark, damit es auf keinen Fall eine große Koalition mehr gibt. Und wenn diese Funktion aber wegfällt, weil man sich zum Beispiel in der Regierung so dämlich anstellt, wie sie es getan haben, dann bleibt da nicht viel. Und natürlich, diese Ampelkoalition war natürlich für die ganzen Leute, die eigentlich eher einen CDU-Kanzler haben wollen, die sahen das als Verrat an. Die sind natürlich zur CDU dann auch wieder zurückgegangen.
Also ich würde sagen, diese Rückkehr, das, Pascal, da hast du vorher völlig recht, diese Rückkehr in dieses klassische, das war ja die altbundesrepublikanische Demokratie und die Rolle, die die FDP da hatte, als Mehrheitsbeschaffer und Funktionspartei. Also eine Rückkehr in diese Rolle ist eigentlich undenkbar, weil wir ein ganz anderes Parteiensystem haben, ein viel zersplittertes, und ich glaube, so eine 2-9-Konstellation kann man sich im Moment kaum vorstellen. Also eine schwarz-gelbe Regierung, das gibt's ja in Umfragen seit Jahren, haben die keine Mehrheit mehr. Und insofern geht's um so eine Neuerfindung. Und zwar als eine Milieu-Klientelpartei, die auch auf diesem von Aufmerksamkeitsökonomie geprägten Wählermarkt überhaupt sichtbar ist. Und wie gesagt, da ist Kubicki das erfolgsversprechendste Angebot. Zu der Frage, die Tobias gerade angesprochen hat, mit der Wählerwanderung, also wo, an wen hat die FDP eigentlich ihre ganzen Wähler verloren? Glaube ich, wenn man sich die Wahl 25 und 21 anschaut, dann war es so, dass ein Drittel der Wähler zur Union gegangen sind, aber immerhin 17% zur AfD. Und es gab eben ein paar Landtagswahlen, wo es noch drastischer war. Niedersachsen zum Beispiel 22, wo sie dann auch aus dem Landtag geflogen sind, wo sie also ganz massiv an die AfD verloren haben. Also diese Konkurrenz, natürlich da in der Ampelregierung als Teil einer ungeliebten Regierung, die gab es schon. Und insofern wäre schon die Frage, ob eine andere FDP, eine rechts, mehr stärker nach rechts blinkende FDP, diesen Prozess nicht irgendwie Richtung AfD auch wieder vielleicht rückgängig machen könnte.
Ich glaube, dass das allerdings auch eine Zerreißprobe für die FDP werden wird. Also da, wo es sie noch gibt, in etlichen Kommunen, stellen ja sogar noch zum Teil noch Bürgermeister und Urbürgermeister, ist ja die FDP immer sehr darum bemüht gewesen, als Honoratiorenpartei, die für Bürgerlichkeit steht und für Seriosität aufzutreten. Und das passt natürlich mit so einem Kurs nicht zusammen. Kubicki hat ja immer auf so eine Außenseiterposition in dieser Partei. Das ist ja genau das, was du meintest, auch mit den Parteitagen, warum der so oft so ungeliebt ist. Weil der mit seinen flotten Sprüchen natürlich auch immer genau gegen diese Bürgerlichkeit polarisiert hat. Ich meine, der ist 2017 in den Bundestag gekommen. Davor hat er den Spruch gebracht, ich würde in Berlin zum Trinker werden, vielleicht auch zum Hurenbock. Ich glaube, das war ein Zitat, was die anderen Bundestagsabgeordneten der FDP nicht so toll fanden.
Drohen jetzt so Brüderle-Momente?
Ja, der ist loskennen. Also das ist schon ein Risiko, so jemand zum Parteichef zu wählen, bei dem man nicht genau weiß, was der morgen eigentlich denkt. Ja, also es hat ja, also diese Art von Unberechenbarkeit, die ist auch ein Risiko. Wobei man sagen muss, also besser als Christian Dürr, der jetzige Parteichef, ist eigentlich fast alles für die FDP.
Der hat ja auch postwendend dann zurückgezogen, als Kubicki bekannt gegeben hat, dass er kandidieren möchte. Für was stand denn eigentlich Dürr jetzt so? Also D-Day, er war ja jetzt damals Fraktionschef in der Ampel, wahrscheinlich nicht der Mastermind hinter diesem Papier. D-Day, du hast ja vorhin erwähnt, Stefan, das Operation D-Day haben sie es genannt, historisch sehr sensibel, den anvisierten Koalitionsbruch mit der Ampel. Da war ja dann auch noch von Feldschlacht die Rede und von Torpedos. Aber das mit der Disruption, also klar ist Kubicki jemand, der unberechenbar ist, aber Disruption ist ja jetzt zum Beispiel was auf kommunaler Ebene Bürgermeistern schwer zu vermitteln wäre, oder?
Ja, weil da ticken ja viele wie Volker Wissing. Das ist ja jetzt kein Linksradikaler gewesen, ja, sondern einfach nur ein ganz normaler FDP-Politiker, der seriös sein wollte. Das heißt zum Beispiel, ein Vertrag wird eingehalten. So handhaben das auch etliche Kommunalpolitiker der FDP in Verantwortung. Und deswegen ist auch bei denen diese D-Day-Geschichte überhaupt nicht gut angekommen. Also nicht nur bei den Wählern nicht, sondern auch beim Großteil natürlich der Mitglieder, die noch irgendwie ein bisschen in Verantwortung sind.
Ich hatte aber ein bisschen das Gefühl, dass die FDP das eigentlich gar nicht aufgearbeitet hat. Also direkt danach kam der Bundestagswahlkampf, da wollte man lieber nicht drüber reden. Dann sind sie aus dem Bundestag geflogen. Und ich habe insgesamt wenig Aufarbeitung jetzt von dem, was sie in der Ampel so unternommen und verhindert haben, auch mit dem Heiligtum Schuldenbremse und SPD und Grüne vor sich her treiben. Also so selbstreflektierend ist die Partei jetzt nicht unbedingt, oder?
Nee, ganz so gar nicht. Aber das hat man ja oft, dass dann nach einer Wahlniederlage Parteien sagen, wir müssen jetzt intensiv analysieren und aufarbeiten und dann geschieht gar nichts. Sondern dann guckt man nach vorne, dann kommt die nächste Wahl, dann kommen die neuen Personen und dann ist das wieder weg. Ich meine, immerhin, wir haben jetzt zurzeit eine amtierende Generalsekretärin, die viele nur deswegen kannten, weil sie eine Wette verloren hat und sich deswegen eine Glatze hat schneiden lassen. Nicole Büttner heißt diese Frau, die amtiert jetzt genau ein Jahr. Und die hat, als sie angetreten ist, gesagt, dass sie würde die FDP jetzt zur modernsten und innovativsten Partei Deutschlands machen. Kommt übrigens aus Baden-Württemberg, hat jetzt nicht so ganz geklappt.
Aber auch eine spektakuläre Aktion, sich dann eine Glatze zu rasieren. Ich meine, die Neigung auch, ihr hattet das vorhin schon mal, Guido Westerwelle, der konnte ja auch durchaus populistisch sein, aber nicht unbedingt zu rechtspopulistisch. Also seine.
Übrigens mit der Wette, das hat ja Kubicki aufgegriffen, der ist nur klüger, der geht ja nur Wetten ein, die er auf jeden Fall gewinnt. Er hat nämlich gewettet, dass wenn bei den nächsten Landtagswahlen da im Osten die FDP über 5% kommt, dann wird er sich auch eine Glatze rasieren lassen. Aber da kann man halt sicher sein, dass ihm das erspart bleibt.
Aber entscheidend wird dann wahrscheinlich danach das Jahr Nordrhein-Westfalen sein, ein Jahr nach dem Parteitag, oder? Also Mitglieder, stärkstes Land, größtes Bundesland.
Genau, da sind die Landtagswahlen. Das ist die letzte Chance für die FDP zu überleben. Da ist sie ja noch im Landtag. Und wenn sie das nicht schafft, also wenn sie da genauso ergeht wie jetzt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, das war, glaube ich, dann der letzte Sargnagel für die Partei.
Jetzt mal Tacheles.
Und zwar auf dem TazLab 2026.
In unserem Labor für Debatte, Streit und Verständigung mit mehr als 60 Veranstaltungen geht es dies Jahr liebevoll und rabiat zu.
Am 25. April im und ums TazHaus in Berlin und digital im Livestream.
Kommt vorbei und mischt euch ein.
Infos und Tickets unter tazlab.de.
Und wenn die FDP nicht zu retten wäre, sind wir alle der Meinung, dass es sich lohnt, den Liberalismus zu retten?
Ja, da ist ja die Frage vielleicht an Tobi, ob der Liberalismus denn bei den Grünen eigentlich gut aufgehoben ist.
Das fängt ja schon an mit der Frage, welcher Liberalismus? Also ich habe das Gefühl, das ist so ein breiter Begriff, dass, wie man sagt, Gerechtigkeit, ne? Wollen wir Gerechtigkeit in der Politik? Und alle sagen, ja, aber welche Gerechtigkeit?
Der deutsche Liberalismus ist verbunden mit einer gewissen Skepsis gegenüber dem Staat. Individuelle Verantwortung, ne? Also was man jetzt bei den Libertären sozusagen in so einer völlig übersteigerten Form hat, wo es nur noch um die Freiheit geht, ne? Also Peter Thiel, Freiheit oder Demokratie, wir wollen die Freiheit. Aber diese Betonung sozusagen des Individuums im Unterschied zum Kollektiven, das sind schon so Grundbestandteile des deutschen Liberalismus. Und da ist die Frage, ob die Grünen, ob das bei denen so geparkt ist. Oder ob das so ein Image ist, was sie so genommen haben, oder ob das zu deren DNA gehört?
Meine Antwort, auch mit Unsicherheit, mich nicht darauf festnageln. Aber ich würde sagen, historisch hatte man diese Staatsskepsis auf jeden Fall bei den Grünen. Wenn man an die Gründungsjahre zurückdenkt, so zwar sehr heterogen damals, ganz verschiedene Gruppen und Strömungen sind damals zusammengekommen. Man kann das bestimmt nicht sagen, der Konsens war, wir sind liberal und gegen den Staat und für die individuelle Freiheit. Aber in so Gruppenströmungen wie der Frauenbewegung zum Beispiel, da ging es ja darum, individuelle Freiheit gegenüber dem Staat, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber gesellschaftlichen Normen auch zu erkämpfen und zu behaupten. Also da steckte schon was Liberales irgendwie mit drin. Wenn wir uns jetzt anschauen, Liberalismus heute bei den Grünen, ich würde es mal versuchen, in Abgrenzung zur FDP zu beschreiben. Bei der FDP hat man wirklich viel stärker die Idee von Liberalismus heißt, wir müssen den Einzelnen vor dem Staat schützen. So staatliche Eingriffe, staatliche Beschränkungen, die lehnen wir ab. Und das ist irgendwie Selbstzweck. Der Liberalismus bei den Grünen, der sagt vielleicht stärker, Freiheit bedeutet, wir müssen dem Einzelnen ermöglichen, sich frei zu entscheiden und sich frei entfalten zu dürfen. Und diese Freiheit muss ihm der Staat ja gegenüber anderen vielleicht sogar öfters mal erkämpfen. Also machen wir es mal konkret, es macht es vielleicht einfacher. Corona hatten wir vorhin schon mal kurz. Stefan, da meintest du, ne, die FDP hatte da schon irgendwie eine wichtige Rolle. Und ich würde auch sagen, die waren von den demokratischen Parteien, die am radikalsten Bürgerrechte verteidigt haben. Weil da ging es, muss man leider auch Selbstzweck darum, staatliche Freiheitseingriffe abzuwehren. So, die Grünen haben ja staatliche Beschränkungen viel, viel stärker unterstützt in der Pandemie, haben das oft aber auch liberal argumentiert, indem sie gesagt haben, wir müssen jedem und gerade auch den Schwächsten, den chronisch Kranken vielleicht, ermöglichen, weiterhin, zumindest soweit es geht, am Leben teilzunehmen. Wir müssen ihnen ermöglichen, auch nach der Pandemie möglichst schnell ihr Leben wieder frei leben zu können. Und deswegen brauchen wir jetzt vorübergehend starke Freiheitsbeschränkungen. Ja, also Freiheitseingriffe, um Freiheit zu garantieren. Das kann man schon so argumentieren. Ich würde sagen, das ist schon auch Liberalismus, aber es ist natürlich ein bisschen weiter um die Ecke und ein bisschen weniger intuitiv. Wenn wir uns jetzt auch mal anschauen, ich habe ja vorhin erwähnt, diesen Gastbeitrag in der FAZ von Brandner und dem Bürgermeister von Hannover. Der Liberalismus, den sie da vertreten und die Maßnahmen, die sie fordern, das ist auch einer, der zum Teil einen enorm starken Staat bräuchte. Also es geht zwar zum Teil schon um Bürokratieabbau, ich glaube, da könnte man mit der FDP so recht schnell auf eine Linie kommen, aber dann stehen da auch so Sachen drin, wie der Staat hätte viel schneller klar machen sollen, Batterietechnologie ist die Zukunft. Also übersetze ich mal als E-Autos statt Verbrenner. Und das heißt ja schon ein starker Staat, der da die Vorgabe macht. Oder es heißt, Oligarchen wie Elon Musk müssen stärker eingeschränkt werden. Das braucht auch einen starken Staat. Oder, und das ist auch so ein Franziska Brandner Top-Thema, Chancengerechtigkeit. Wir brauchen ein starkes Bildungssystem. Na, Sozialstaat jetzt nicht als viel Umverteilung unbedingt, sondern liberal im Sinne von Sozialstaat, als jeder soll die gleichen Chancen haben. Deswegen braucht starke Kita, starke Schulen, starke Ganztagsbetreuung. So, braucht auch wieder einen starken Staat. Auch Finanzen entsprechend. Höhere Steuern schreibt es jetzt nicht, aber das wäre implizit mit dabei. So, und das ist ein Liberalismus, der natürlich ein ganz anderes als der der FDP.
Ich würde jetzt sagen, so eine Ria Schröder, frühere Juli-Vorsitzende, die hat ja so bildungspolitisch, war ja auch bildungspolitische Sprecherin dann zu Ampelzeiten, oder? Als sie im Bundestag war, ich glaube, beim Bildungsthema hat die FDP zumindest lange doch noch ein bisschen was zu bieten gehabt in Teilen. Also es war ja auch mal die Partei von Ralf Dahrendorf, der auch die katholische Arbeitertochter vom Land erreichen wollte. Jetzt sind es vielleicht andere Menschen, die erreicht werden wollen. Aber bei den Grünen ist auch ein Unterschied. Die haben tatsächlich ja in ihren Anfangsjahren als Anti-Atom-Bewegung, Wackersdorf und so weiter, auch wirklich schmerzhafte Erfahrungen mit der Staatsgewalt gemacht. Was, glaube ich, auch solche Sachen wie Law and Order, was ja jetzt bei der CDU wieder ein stärkeres Thema doch wird unter Dobrindt. Ich glaube, da haben die Grünen auch jetzt mit Personen wie Mihalic natürlich einen anderen Ansatz, hatten sie aber auch schon immer. Ich glaube aber, es geht darum, auch um die Frage, ob wir vielleicht irgendeine Partei in Deutschland haben, die wirklich einen sehr erweiterten Freiheitsbegriff hat und sämtliche Bereiche umfasst. Wenn man jetzt irgendwie an die SPD denkt, soziale Sicherungssysteme werden gerade massiv angegriffen, sind aber natürlich auch eine Art von Freiheit. Und zwar Freiheit für diejenigen, die halt von dem leben müssen, was sie arbeiten.
Ja, wobei, da war die FDP ja immer widersprüchlich. Das zeigte sich gerade in der Bildungspolitik, wo sie auch mal profilierter war unter Hildegard Hamm-Brücher. Aber sie waren immer in dem Widerstreit, will man wirklich eine Chancengleichheit ermöglichen, für alle den Aufstieg zu schaffen über Bildung, oder will man die Klassengesellschaft zementieren, wo man sich ja dann zu denen gehört hat, die sowieso gezählt hat, die halt aufs Gymnasium kommen, und da wollte man das Korbzeug nicht haben. Eine richtige liberale Position wäre da übrigens gewesen, wie es zeitweise zum Beispiel so jemand wie Hamm-Brücher vertreten hat, für die Gesamtschule. Hans-Werner Sinn, einer der größten Neoliberalen hier in Deutschland, ist zum Beispiel ein absoluter Verfechter der Gesamtschule. Weil der sagt, und das ist wirklich eine richtig liberale Position, da haben wir die Möglichkeit, dass auch wirklich die Besten dann durch das Schulsystem kommen. In dem jetzigen Dreigliedern-System scheitern viele der Besten, nämlich die aus einfachen Verhältnissen kommen. Aber die Trottel, die Kinder von Doktor so und sowas sind, die schaffen das alles. Und so hat er dann argumentiert, warum er für die Gesamtschule ist. Das hat aber die FDP in den ganzen letzten Jahrzehnten nicht mehr sich getraut, weil das natürlich auch gegen einen Teil ihres Klientels gewesen wäre.
Und Hildegard Hamm-Brücher ist auch nie Bildungsministerin geworden, oder?
Nein, aber sie war ja immerhin Staatssekretärin. Und Hildegard Hamm-Brücher hat übrigens dann, weil wir ihn den Namen schon erwähnt haben, sollte es auch hier erwähnt worden, wegen dem Antisemitismus von Jürgen W. Möllermann damals die FDP verlassen.
Vielleicht reden wir aber zu viel über die Vergangenheit. Also vielleicht reden wir insgesamt, dass bei dem FDP ist, vielleicht ist das Thema schon Vergangenheit. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, was Bubi gerade über die Grünen etc., das ist ja eigentlich die Teilung des liberalen Freiheitsbegriffs in Freiheit von oder Freiheit zu. Und die Grünen haben eben Freiheit zu. Ja, und der klassische Liberalismus gibt eben auch diese Freiheit von, also gegen den Staat. Ja, also möglichst wenig Staat. Und ich glaube, also dass wir in einer extrem hyperindividualistischen Gesellschaft leben, wo dieses, und davon lebt ja auch zum großen Teil der Rechtspopulismus, glaube ich, ja, also das Rechtsautoritäre gibt's auch, aber es gibt auch dieses hyperindividualistische, was da andockt. Und was ein ganz starker Motor ist im Moment für die Rechtspopulisten, also in den USA noch stärker als in Deutschland, aber in Deutschland ist es auch da. Und da ist, glaube ich, in diesem hyperindividualistischen, das ist eben dieses Freiheit von, ganz wenig Staat, nichts, was mich in meiner Entfaltung einschränken könnte, ganz individualistisch und auch ganz egoistisch gedacht, da ist, glaube ich, vielleicht doch ein Reservoir für so eine Partei. Nicht, dass ich das jetzt ideologisch gut heiße, aber ich glaube, das sollte man schon in Rechnung stellen, dass wir auch einfach eine andere Gesellschaft haben als zu den Zeiten von Hildegard Hamm-Brücher.
Na, das stimmt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es heutzutage so viele Reiche gibt, die sich halt einen privaten Wachschutz leisten können, dass sie keine Polizei brauchen.
Nee, also Polizei und Militär, das ist ja sogar die Staatsfunktion im Blick der Libertären, aber sonst eben nichts.
Das heißt aber, dann hat man auch gar keine Idee mehr von Gesellschaft, oder?
Nee, das ist, da gibt es keine emphatische Idee von Gesellschaft oder kühne Zukunftsentwürfe, von Kollektivität. Also Kollektivität wird da als Bedrohung gesehen. Und ich glaube, da ist Kubicki und auch Martin Hagen, soweit ich den kenne, nicht radikal. Also auch mit Milley, was Pascal vorhin erwähnt hatte, das findet man eher interessant, macht sich das aber nicht zu eigen. Also dieses Anarchische bei Milley, das lehnen auch Leute wie Hagen ab. Das ist denen einfach zu radikal. Und sie wissen auch wahrscheinlich, dass sie in Deutschland damit echt keinen Blumentopf gewinnen können, weil Deutschland eben doch ein stark sozialstaatlich geprägtes Land ist. Im Unterschied zu den USA.
Und die Menschen jetzt auch vielleicht angesichts der Entwicklung in den USA sehen, was für Folgen das hat, oder?
Das noch weniger dafür spricht, dass die FDP eine Chance hat.
Und ihr seht aber auch keine Chance, dass die FDP auf die Idee kommt, sich an sozialliberale Traditionen zu erinnern.
Ich glaube, den Platz gibt's nicht mehr. Der ist belegt durch die Grünen.
Aber wenn es jetzt für was Rechtslibertäres noch Platz gibt oder für was Rechts zwischen der Union und der AfD, dann könnte es...
Ich glaube ja auch nicht, dass da genug Platz ist. Ich glaube, deswegen erzähle ich so viel über die Vergangenheit eben, weil ich glaube, das ist eine Partei der Vergangenheit.
Da würde ich sagen, wie Pascal, also der Austritt von Volker Wissing aus der FDP, der hat das markiert. Weil der Wissing war so ein, glaube ich, ehesten einer, der diesem Bild des Sozialliberalen entsprochen hat. Die Frage ist natürlich, wenn es diese Kubicki-FDP wirklich geben sollte, was dann Leute wie Konstantin Kuhle zum Beispiel, es gibt da durchaus noch Leute, die ganz anders denken als Kubicki, was die in der dann machen, ob die in der Partei bleiben, ob die da weiter aktiv bleiben. Weil andererseits braucht auch die FDP, wenn sie diese Richtung nimmt, ja irgendeine Art von Spektrum.
Gilt aber vielleicht auch umgekehrt, oder? Also wenn Kubicki jetzt nicht gewinnt, sondern das andere Lager, was machen dann Leute wie Kubicki und Hagen und so weiter? Und werden da nicht auch irgendwann viele sagen, dann sind wir halt weg und gehen zur AfD oder sonst wohin oder lass es einfach bleiben?
Ich glaube nicht, dass die zur AfD gehen. Ich meine, Kubicki hat ja auch, das halte ich erstmal für glaubwürdig gesagt, also es gibt keine Zusammenarbeit, keine Koalition der FDP, wenn er da der Vorsitzende ist mit der AfD.
Ja, ich fand jetzt nicht Kubicki persönlich unbedingt, aber Leute, die ihn gut finden und die ihn jetzt gerne hätten.
Leute, deren Namen wir noch nicht kennen.
Naja, es gibt ja auf jeden Fall schon so Ablösungsprozesse. Ja, also hier der Volker Zastrow, der ehemalige Landesvorsitzende, ich glaube in Sachsen, ist ja schon rausgetreten, hat dann versucht, eine eigene Partei zu gründen. Mal gucken, wo der landet. Ich glaube, Kemmerich, ist ja auch ausgetreten. Also das zerfasert sich ja jetzt schon. Ja. Und das würde dann einfach auch da weitergehen. Was Kubicki anbetrifft, der wird dann halt weiter den Pausenclown spielen. Der ist 74, der gründet jetzt keine Partei mehr. Das ist seine Partei. Er sagt, ich mache ein Angebot gemacht, entweder wird es angenommen oder wird nicht angenommen. Und ansonsten lässt er sich halt die Zeit in Mallorca gut gehen.
Ja, er klang ja jetzt auch tatsächlich so, als würde er sich so ein Jahr geben mit den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Was können wir jetzt sonst noch zur FDP sagen? Wir machen uns Sorgen? Nein. Fiebern wir mit?
Ach, das ist auch schon vorbei, oder?
Also wie gesagt, ich sag's nochmal, mir macht es gewisse Sorgen, dass so ein bestimmtes Klientel, das doch zur Bundesrepublik gehört hat, wenn das völlig heimatlos wird, wenn es für die gar keine Adresse mehr gibt, dass die dann doch zur AfD gehen. Das wäre nicht gut für die deutsche Demokratie. Also ich habe noch nie große Sympathien für die FDP gehabt, aber die hat eben in bestimmten Situationen, Corona habe ich vorhin erwähnt, eine bestimmte wichtige Funktion gehabt. Und wenn diese Funktion völlig wegfällt, wird die deutsche Demokratie nicht stabiler, sondern weniger stabil sein.
Ja, man hat tatsächlich im Moment bei ganz vielen Parteien den Eindruck, die Stärke der AfD limitiert alle, oder?
Ja, wobei, wie gesagt, glaube ich, für die FDP die AfD schon eine besondere Form von Konkurrenz ist.
Ja, das war ja auch bei den Umfragen vorher immer, wenn es um Wahlprogramme geht und Überschneidungen. Also da waren die Schnittmengen tatsächlich mit der FDP am größten und auch so damals Euro-Rebellen, Frank Schäffler und das Milieu der AfD ganz am Anfang war ja auch eher aus so einem nationalliberalen Milieu.
Ja, das war ja eine der zentralen Auseinandersetzungen in der Perspektive in der AfD. Also wo will man kannibalisieren? Will man bei der Union kannibalisieren oder will man es bei der FDP? Lucke, ehemalige Vorsitzende, stand für die FDP kannibalisieren, aber wenn bei so einer kleinen Partei lohnt sich das eben auch nicht mehr groß. Also die machtstrategisch haben sie sich fürs Richtige entschieden. Und ich glaube auch jetzt ist das Klientel, Stefan, nicht mehr groß genug, dass das eine überlebensfähige Relevanz für die FDP noch hätte.
Ja, mit Prognosen bin ich generell vorsichtig geworden.
Stimmt, wir haben ja schon mal die Diskussion über das BSW geführt.
Dann jetzt noch eine Prognose von Tobias. Jetzt ist ja die Grünen scheinen gerade die Partei zu sein, die Ampel im Moment am besten überstanden haben, oder?
Dann hat er jetzt die SPD auch gerade überholt in vielen Umfragen.
Sie haben jetzt auch die SPD. Droht der SPD Ähnliches wie der FDP, Stefan?
Ich glaube nicht. Also es gibt eine Erosion der Sozialdemokratie in vielen europäischen Ländern, auch in Deutschland. Es gibt den Verschleiß durch dieses Dauerregieren. Aber da gibt's riesige Unterschiede zur FDP. Also die SPD war ja immer doch irgendwie eine Massenpartei, keine Klientelpartei. Sie ist, glaube ich, auch stabiler in der deutschen Demokratie und den Institutionen verankert als die FDP. Und hat auch nicht diese hysterischen Peaks gehabt, die Geschichte der FDP in den letzten 20, also diese Auf und Abs, die Geschichte der FDP in den letzten 20, 25 Jahren so stark gekennzeichnet hat. Und insofern ist, glaube ich, bei der SPD so ein längeres Siechtum die wahrscheinlichere Variante als so ein jäher Tod.
Und die SPD hat ja auch tatsächlich weniger populistische Wahlkämpfe gemacht, muss man sagen. Also war bei denen anders. Ich habe das gerade eigentlich auch nur gefragt, weil in Großbritannien ja zum Beispiel die Grünen jetzt so ein bisschen von Labour-Stimmen wegnehmen.
Ja, nicht nur ein bisschen, gerade stärkste viel, Kraft, ne? Ganz knapp in einer Umfrage.
Erst. Genau, und wir uns ja gefragt haben, ob die Grünen die FDP beerben und ob vielleicht auch die Frage im Raum steht, ob sie die SPD beerben.
Ja, also sie machen sich natürlich die Hoffnung, auf 29 hin, Bundestagswahl, dann im Mitte-Links-Lager führende Kraft zu sein. Und da ist das aus Grünen-Sicht natürlich gerade ein interessanter und wichtiger Moment, jetzt da einmal vorbeizuziehen. Ich meine, sie haben aber natürlich auch den Vorteil, sie sind gerade Opposition und müssen nicht in diesen Scheißzeiten mit Friedrich Merz zusammen regieren. So, und das ist ja der Punkt, was die SPD gerade nochmal in diese Delle reingeführt hat. Also nicht unbedingt die Stärke der Grünen jetzt im Moment, die sie nach oben führt, sondern da sind halt 2-3 Prozentpunkte von der SPD rübergegangen. Und unterm Strich, beide zusammen haben nichts gewonnen.
Und die Grünen müssen da ja auch für sich auch klar kriegen, welchen Kurs sie da einschlagen wollen. Also deswegen ist der Vergleich mit Großbritannien natürlich lustig. Ich glaube, viele würden lieber nach Baden-Württemberg gucken als nach Großbritannien, weil Großbritannien sich die Grünen ja deutlich nach links verschoben haben. Und das ist ja das, was hier führende Grüne auf keinen Fall wollen. Das heißt übrigens nicht, dass sie nicht trotzdem dann ihren Platz da haben und stärker werden können als die SPD. Kann man schlecht sagen. Und da bin ich auch vorsichtig mit Prognosen. Es gibt übrigens noch eine dritte Variante, dass irgendwann die sich einfach mit der SPD vereinigen. Das haben sie in Holland gemacht. Also, wer weiß. Aber das ist keine Prognose gewesen.
Dieses Szenario einer Fusion von Rot-Grün in Deutschland ist wegen der Niederlande eigentlich noch unwahrscheinlicher geworden als vorher. Weil das ist ja ein wirklicher Flop. Also die Fusion dieser grün-linken Partei und der Sozialdemokratie, die dann in Wahlen so schlecht abgeschnitten hat. Also das sind einfach doch inkompatible Parteigeschichten und Milieus.
Es gäbe dann ja auch keine ökologische Partei mehr, sondern eine so eine irgendwie komisch, halb ökologisch amputierte Partei.
Ja, war eine komische Mischung. Ja, das war auch keine Prognose, ich wollte nur sagen, wie viele unterschiedliche Entwicklungsrichtungen gerade das mit den Grünen und den Sozialdemokraten geht. Da jetzt eins als das Musterbeispiel zu nehmen, halte ich für riskant.
Vielleicht könnte sich die FDP auch den Grünen anschließen.
Ja, das wäre auch noch eine Variante. Vielleicht sollten wir das Herrn Kubicki vorschlagen.
Ich schreibe mal einen Kommentar.
Ja, gute Idee.
Nach seinen ganzen Büchern gegen die Grünen wäre das auf jeden Fall ein sehr interessanter Move. Aber wir haben erstmal noch die Landtagswahlen in Ostdeutschland. Da wird es vielleicht für die Grünen auch wieder nicht so gut aussehen. Schauen wir, was passiert. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich zumindest sehr viel besser wissen, wie es bei der FDP weitergegangen ist.
Hoffentlich erinnern wir uns dann noch an den Namen.
Ja, so schnell gerät er nicht in Vergessenheit. Dann danke ich euch allen. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Daniel Fromm für die Produktion und bei Eva-Lotta Andreja für die Redaktion. Fragen und Kritik gerne an bundestalk@taz.de. Teilt uns in sozialen Netzwerken und wenn ihr Geld für uns übrig habt, gerne dann an tatzahlig. Bleibt uns gewogen.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.